Was ist ein Mann?
Was eine Frau?
Wer ist eine gute Mutter? Wer eine schlechte?
Und wie steht es mit den Vätern?
Leben wir gleichberechtigt?
Oder immer noch nicht?
Und wer ist es überhaupt?
Dieses Wir.
Die Geschlechter und ihr Verhältnis sind in Bewegung geraten. Theoretisch und praktisch, philosophisch und politisch. In der Forschung, in der Gesellschaft, in den Medien.
Ein Prozess, der Reibungen hervorruft, Aushandlungen fordert, Streit provoziert. Und damit einen vielstimmigen Chor, in dem die Stimme einer Frau immer wieder Öl ins Feuer gießt. Die der französischen Philosophin, Soziologin und Publizistin Elisabeth Badinter.
Je réponds tout de suite, je me considère comme féministe. Le féminisme étant strictement pour moi le combat pour l'égalité des sexes et les libertés féminines.
Distinguiert, bedacht, die Worte wählend. Ganz vornehme Dame sitzt Elisabeth Badinter für ein Fernsehinterview vor der Bücherwand und spricht über die Gleichheit der Geschlechter. Man würde zunächst gar nicht vermuten, dass diese elegante, über 60-jährige Philosophieprofessorin seit den 1980er Jahren sehr streitlustig, mitunter polemisch, den Aufruhr der Geschlechter anfeuert. Mit Analysen und Studien, in denen sie den Mythos vom Mutterinstinkt demontiert, die Revolution der Väter beschwört oder die Herausforderungen einer multikulturellen Gesellschaft benennt. Heftige Debatten hat sie damit ausgelöst.
Ces combats, il y a d'autres combats ou les mêmes combats à mener pour les hommes. C'est eux qui doivent les mener et ils ne le font pas.
Erben von Simone de Beauvoir. Als eben solche versteht sich Elisabeth Badinter. 1944 wird sie, wie Beauvoir, ins gehobene Pariser Bürgertum hineingeboren. Der Vater, Marcel Bleustein-Blanchet, Gründer der Kommunikationsfirma Publicis. Die Mutter, Sophie Vaillant, Tochter des Sozialisten Édouard Vaillant. 1966 heiratet sie den Anwalt und Politiker Robert Badinter, mit dem sie noch während des Studiums der Soziologie und Philosophie das erste Kind bekommt. Es folgen zwei weitere, innerhalb von 3 Jahren.
Die dreifache Mutter forscht, schreibt Bücher, erhält an der Pariser École Polytechnique eine Professur, wird später Mitglied im Aufsichtsrat der Firma des Vaters. Als Philosophin steht sie ganz in der Tradition Beauvoirs für einen Feminismus der radikalen Gleichheit. Wie Paula Irene Villa, Professorin für Soziologie und Gender Studies an der LMU München, erläutert.
Badinter vertritt eine Art universalistische, egalitäre Position, wenn man Stränge von feministischen Bewegungen, von Frauenbewegungen ein bisschen sortieren möchte, natürlich immer sehr pauschal, aber dann steht sie eben nicht für das, was man zum Beispiel Differenzfeminismus oder so bezeichnet, sondern wirklich für einen recht radikal egalitären. Ja, und sie steht eben für eine Perspektive, die ausschließlich eine relativ abstrakte Form der Gleichheit und der Emanzipation und der Gleichberechtigung im Sinn hat.
Man wird nicht als Frau geboren, man wird es,
hatte Simone de Beauvoir 1949 in Das andere Geschlecht konstatiert und damit eine Theorie begründet, nach der Geschlecht nichts Naturgegebenes ist, sondern kulturell bedingt. Wie wir uns bewegen, kleiden, sprechen und handeln, formt das soziale Geschlecht. Das anatomische Geschlecht ist nur ein Element von vielen in diesem Konstrukt. Es definiert nicht unsere Geschlechtsidentität und auch nicht eine natürliche Hierarchie zwischen den Geschlechtern.
Mit der Feststellung, dass das Geschlecht der Frau sozial konstruiert ist, kritisierte Beauvoir vehement die Unterdrückung der Frau und beschwor die grundsätzliche Gleichheit der Geschlechter.
Man wird nicht als Mann geboren, sondern man wird es.
Denkt denn auch Elisabeth Badinter 1992 in ihrem Buch Die Identität des Mannes, Beauvoirs Diktum für die Männer, zu Ende. Nach Die Mutterliebe, Emil, Emil und Ich bin du ist es die 4. Publikation einer Autorin, die sich die Verteidigung der Gleichheit der Geschlechter zur Aufgabe gemacht hat.
Denn Elisabeth Badinter besteht darauf, dass alle die gleichen Rechte haben. Menschenrechte.
Die 1789 eingeführten neuen Tafeln des Gesetzes verkünden die Transzendenz des Menschen und machen ihn zum Gott. Alle werden aufgrund der ihnen gemeinsamen Menschlichkeit zu gleichen, unabhängig von ihrer religiösen, rassischen, wirtschaftlichen oder sozialen Besonderheit. Offen bleibt, ob nicht die geschlechtliche Besonderheit eine gewichtige Benachteiligung darstellt.
1789, Französische Revolution, zentrale Wegmarke für den Menschenrechtsgedanken. Dass schon damals und im weiteren Verlauf der Geschichte die konkrete Umsetzung dieser Idee, besonders für Frauen, zu wünschen übrig ließ, weiß Badinter. Und vielleicht wirbt sie gerade deshalb für feministische Bewegungen der Gegenwart so unerbittlich.
Die erste und wichtigste Aufgabe des Feminismus, gleich welcher Tendenz, besteht darin, die Gleichheit der Geschlechter herzustellen und nicht darin, die Beziehungen zwischen Männern und Frauen zu verbessern. Man darf das Ziel nicht mit seinen weiteren Folgen verwechseln.
Das ist sie, die abstrakte und radikale Egalität der Elisabeth Badinter, von der Paula Irene Villa spricht. Badinter bringt sie in ihrem Buch »Die Wiederentdeckung der Gleichheit« von 2003 vor allem gegen einen Feminismus der Differenz in Stellung.
Dessen Vertreterinnen beziehen sich auf eine eben doch biologisch begründete Weiblichkeit. Diese müsse gegen eine männliche Ordnung zur Geltung gebracht werden und deren Umbau hervorrufen. Davon grenzt sich Badinter entschieden ab.
Eine Polarisierung, die nicht unproblematisch ist.
Also tatsächlich diese Unterscheidungen hier, einerseits Differenzperspektiven, andererseits Egalitätsperspektiven, das ist tatsächlich zu pauschal. Das wird den Positionen, die es derzeit im feministischen Kontext gibt, in der politischen Öffentlichkeit gibt, in Alltagshaltungen von Männern, von Frauen gibt, wird dem nicht gerecht.
Elisabeth Badinters Gegenüberstellung von Egalitätsfeminismus und Differenzfeminismus mag vereinfachend sein. Eine Vereinfachung, die aber Badinters vehementes Pochen auf Egalität umso deutlicher werden lässt. Und die, das zeigt die Wiederentdeckung der Gleichheit sehr eindringlich, immer auch auf aktuelle politische Fragen reagiert. Zum Beispiel auf die Debatte, ob Mädchen in französischen Schulen Kopftücher tragen dürfen oder nicht, in der Badinter klar für ein Verbot votiert. Oder auf den Streit um ein Prostitutionsverbot, das sie ablehnt. Womit die vermeintlich so abstrakte Verteidigung der Gleichheit bei Elisabeth Badinter in sehr konkrete Positionen mündet. Das zentrale Argument dabei ist immer, Menschen müssen in ihrer Gleichheit wahrgenommen und anerkannt werden.
Nicht die einen als Überlegene und die anderen als Unterlegene.
Nicht die einen immer als Täter und die anderen immer als Opfer.
Nicht die einen als Mann und die anderen als Frau.
Sondern alle als Individuen, die sich ähnlich sind und vielfältigste Möglichkeiten in sich tragen. Männlichkeit, Weiblichkeit und alles dazwischen.
Die bisexuelle Menschheit betreibt die Angleichung der Geschlechter bis hin zur größtmöglichen Ähnlichkeit und lässt dabei alle persönlichen Differenzen hervortreten. Sie ist nicht mehr in zwei heterogene Gruppen aufgespalten, sondern setzt sich aus einer Vielzahl von Individuen zusammen, die einander ähneln und sich zugleich in allen erdenklichen Nuancen unterscheiden.
Eine Gesellschaft besteht aus einzelnen Individuen, die alle gleichermaßen Aspekte von Männlichkeit und Weiblichkeit in sich tragen und ausleben können. Das ist die utopische Perspektive, die Badinter bereits 1986 in ihrem Buch »Ich bin du« einnimmt. Die Ähnlichkeit der Geschlechter anzuerkennen, wird darin zum Ziel einer androgynen Revolution, so der Untertitel des Buches. Ähnlichkeit bildet außerdem den Endpunkt der historischen Entwicklung des Verhältnisses zwischen Mann und Frau, von der Badinter erzählt.
Nach dieser Erzählung agierten in der Altsteinzeit Mann und Frau als Jäger und Sammler, zwar in getrennten, aber gleichberechtigten Feldern. Sie ergänzten sich, lebten ein komplementäres Verhältnis. In der patriarchalen Ordnung wurden die gerecht verteilten Machtrefugien ausschließlich dem Mann zugesprochen. Mann und Frau erfuhren sich jetzt als Gegensätze, befanden sich im Konflikt. Mit der Französischen Revolution, weiblichen Emanzipationsbestrebungen und Kriegserfahrungen kam ein Prozess in Gang, der die Geschlechter wieder einander annäherte. Aber nicht als Rückkehr zu getrennten Wirkungskreisen, sondern als ein Prozess, in dem Mann und Frau tatsächlich gleich werden.
Beide Protagonisten verstehen sich nun als das Ganze der Menschheit. Und jeder vermag den anderen, der zu seinem Doppelgänger geworden ist, besser zu begreifen. Diese Ähnlichkeiten und Interferenzen lassen die Geschlechter sicher nicht identisch werden. Aber sie geben doch Anlass, erneut über die Geschlechter nachzudenken.
Die Annäherung der Geschlechter läuft zwar nicht auf eine absolute Angleichung hinaus, sie erschüttert aber massiv landläufige Auffassungen davon, was ein Mann und was eine Frau ist.
Diese Verunsicherung, manchmal auch Überforderung, kurz diese androgyne Revolution steht wiederum besonders dort auf dem Prüfstand, wo Geschlechterrollen eigentlich unerschütterlich oder eindeutig scheinen. Dort nämlich, wo es ums Kinderkriegen geht.
Viele Leute meinen ja, das sei dann so abstrakt oder abgehoben oder aus dem Elfenbeinturm heraus gesprochen. Aber tatsächlich gibt es ja immer mehr ganz interessante Praxen von Menschen, die versuchen auch jenseits so vorgeschriebener oder vorgedachter oder vorgestanzter Rollen von Mütterlichkeit und Väterlichkeit auch sehr früh schon sozusagen quasi mit der Geburt und drumherum älter, ein älter, also nicht eine Mutter und ein Vater zu sein.
Ja, es geht unweigerlich zusammen, ja. Also ich höre nicht auf, irgendwie Mann zu sein, nur dadurch, dass ich jetzt Vater bin.
Manche Menschen mit Gebärmutter bekommen Kinder. Ob wir das jetzt als Frau bezeichnen wollen, ist tatsächlich die offene Frage. Muss man nicht.
Ich würde es gar nicht so auf die Geschlechter beziehen, weibliche oder männliche Existenz.
Ich kann nicht stillen, da fängt es irgendwie schon an, ja. Also von daher sind wir in dem Punkt nicht gleichberechtigt.
Schon in ihrem ersten Buch, Die Mutterliebe aus dem Jahr 1980, dekonstruierte Bordenterre den Mythos vom Mutterinstinkt. Eingehend dokumentiert sie dazu die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts übliche Praxis von französischen Müttern, ihre Kinder ammen und Bildungsinstitutionen anzuvertrauen und sich selbst auf das gesellschaftliche Leben zu konzentrieren. Bordenterre zeigt auf, dass in Frankreich und Europa erst mit den Schriften Rousseaus, mit bevölkerungspolitischen Argumenten der Ökonomen und mit aufklärerischen Ideen vom individuellen Glück die Vorstellung von der Frau entsteht, die als liebende Mutter zu ihrem Wesen findet und gesellschaftliche Anerkennung erfährt.
Eine Norm, die aber historisch schon immer und verstärkt seit den weiblichen Emanzipationsbewegungen in Frage gestellt wurde.
Die Mutterliebe ist nur ein menschliches Gefühl. Sie ist, wie jedes Gefühl, ungewiss, vergänglich und unvollkommen. Sie ist möglicherweise, im Gegensatz zur verbreiteten Auffassung, kein Grundbestandteil der weiblichen Natur.
Heute ist es schwer zu sagen, ob das die Norm ist, an der Mütter, Frauen, Familien gemessen werden, ob sie eben ganz lange Zeit, viele Jahre sich sozusagen nur um ihre Kinder kümmern. Auch das ist ein Modell, das ja heute unter Druck geraten ist und was auch heute nicht so die Norm vielleicht mehr ist. Aber auch nicht so ganz verschwunden ist. Also wir wissen ja heute, eigentlich sind alle Modelle von Mutterschaft und von Familie unter Druck, in Anführungszeichen, oder eben begründungsbedürftig.
Wie Professorin Paula Irene Willer vom Lehrstuhl für Soziologie und Gender Studies an der LMU München betont auch Elisabeth Bordenterre, dass Geschlechterrollen mittlerweile neu ausgehandelt werden. Und dennoch, am Thema der Mutter entzünden sich die Geister. Denn die Vorstellungen von Frau und Mutter sind heute wieder besonders widersprüchlich, so die Einschätzung Bordenterres.
Ein aktuelles Beispiel: die heftige Mediendebatte über Mütter, die zugeben, es zu bereuen, Mutter geworden zu sein. Ausgelöst wurde diese Debatte von der israelischen Soziologin Orna Donat mit ihrer Studie Regretting Motherhood aus dem Jahr 2015. Schon ein paar Jahre davor, 2010, betitelte Bordenterre ihr Buch zu diesem Thema mit
Der Konflikt, die Frau und die Mutter.
Bordenterre beschreibt darin eine gefährliche Tendenz für die weibliche Emanzipation, den vielerorts ausgerufenen Appell zur Rückkehr zur Natur. Er sei im ökologischen Diskurs, in den Verhaltenswissenschaften und in einigen feministischen Strömungen unüberhörbar.
Also in der Überhöhung etwa des Stillens, in der Überhöhung einer Idee von eigentlicher, natürlicher, symbiotischer, aufopferungsvollen Mutterschaft, darin liegt eine Gefahr für Frauen, eine Falle in Bezug auf ihre Inklusion, ihre Teilhabe, ihre Gleichstellung. Also all diese Praxen, die wir in Deutschland ja auch sehen, kennen, immer wieder aus ganz unterschiedlichen Kontexten, dass das ein Problem sein kann. Das ist schon ein wichtiger Punkt, auf den sie immer wieder hinweist und auch ein sehr aktueller tatsächlich, auch in Deutschland.
Mutter sein und Frau sein ist eben nicht dasselbe. Was nicht schlimm, ja sogar gut ist, solange beides stattfinden kann. Dies wird aber mit der naturalistischen Überfrachtung der Mutterrolle, die Badinter für die westliche Welt beobachtet, immer schwieriger. Neben dieser Bestandsaufnahme betreibt Badinter in ihrem Buch aber auch Ursachenforschung.
Die 80er und 90er Jahre waren in der Tat der Anfang einer dreifach fundamentalen Krise, die zumindest vorläufig den Ambitionen der 70er Jahre ein Ende bereitete. Auf brutale Weise schnitt die Wirtschaftskrise in Verbindung mit einer Identitätskrise den Weg zur Gleichheit ab.
Die von der Wirtschaftskrise verursachte Arbeitslosigkeit drängt Frauen in die heimische Arbeit und lässt sie für Mutterschaft wieder besonders empfänglich werden. Sie bremst zudem die Männer aus, sich an der Familienarbeit zu beteiligen. Denn sie sind diejenigen, die ihre Jobs, so sie welche haben, behalten. Nicht zuletzt, weil sie besser bezahlt werden. Womit sich die Wirtschaftskrise in einer Krise der Gleichberechtigung fortsetzt.
Wir brauchen in Deutschland mehr Kinder und wir möchten davor werben, dass die Dreikindfamilie in Deutschland wieder zum Standard wird.
Es könnte auch andersrum sein, obwohl ich Hausarbeit nicht sehr gerne mag. Deswegen bin ich ganz froh, so wie es ist, aber es ist kein Muss.
Es ist leider noch nicht so, wie es sein soll. Es hat sich viel getan, aber ich denke, dass immer noch viel zu viele Nachteile für die Frau an sich bestehen.
Insgesamt steht über der Wirtschafts- und Gleichberechtigungskrise aber auch die von immer mehr Männern erlebte Identitätskrise.
Auch Männer können dieses Ideal der eigentlichen richtigen Vaterschaft und Männlichkeit immer weniger leben. Nämlich die Familie zu ernähren, der Ernährer, der Jäger in Anführungszeichen, der Macher, der allein Zuständige, der Entscheider zu sein. Immer weniger Männer, auch hierzulande, können das ja empirisch. Nicht, weil sie zu blöd oder zu falsch wären, sondern weil die ökonomischen Verhältnisse das nicht mehr hergeben.
Verwirrungen der Identität also, die sowohl Frauen als auch Männer betreffen. Und so überrascht es nicht, dass die Feministin Elisabeth Badinter eine derjenigen ist, die sich relativ früh auch mit der Krise des Mannes auseinandersetzte.
In »Die Identität des Mannes« von 1992 versucht Badinter anschließend an Ansätze der amerikanischen Men's Studies und psychoanalytisch fundiert, eine Beschreibung dessen, was es heißt, ein Mann zu werden.
Von einer Frau geboren, in einem weiblichen Bauch ausgetragen, ist das männliche Kind, im Gegensatz zum weiblichen, einen Großteil seines Lebens zur Differenzierung verdammt. Um seine männliche Identität kundzutun, muss es sich und die anderen gleich dreifach überzeugen, dass es keine Frau, kein Säugling, kein Homosexueller ist.
Anders als bei der Frau wird der Mann erst dadurch zum Mann, dass er sich von Weiblichkeit abgrenzt. Eine Abgrenzung, die umso schwieriger wird, je weniger klare Bezugsgrößen es für Männlichkeit gibt. Noch dazu, wenn in der Vorstellung von Elisabeth Badinter das eigentliche Ziel der Identitätsbildung der androgyne Mensch sein soll. Und zwar sowohl für Männer als auch für Frauen.
Die Identität des Androgynen erlaubt ein Kommen und Gehen der weiblichen und der männlichen Eigenschaften, das weder der Ökonomie der Trennung und des Abstands von einst noch der Ökonomie der Verschmelzung vergleichbar ist. Sie ähnelt einem Spiel zwischen zwei komplementären Elementen, deren Intensität von einem Individuum zum anderen variiert.
Ich finde die Idee von Geschlechtslosigkeit oder Androgynität oder Leben jenseits von Geschlechtern enorm wichtig für also selber nicht wichtig für die Ebene von Identität oder von Körper oder von Charakter oder so, aber sehr wichtig für die Ebene von Rechten, sehr wichtig für die Ebene von Praxis, also für die Frage, wenn wir uns vorstellen, wer wechselt die Windeln, wer tröstet die Kinder, wer macht Karriere, wer fliegt zum Mond, wer ist Ingenieur, wer spielt Fußball, da muss es nicht vorher entscheidend sein, ob das eine Frau oder ein Mann ist.
Eine solche Praxis der Androgynität meint auch Elisabeth Badinter. Diese steht am Ende eines Prozesses der Identitätsbildung. Will heißen, erst wenn Mann oder Frau wissen, dass sie in sexueller Hinsicht Mann und Frau sind, können sie zwischen den männlichen und weiblichen Komponenten in sich wechseln. Erst dann wird der androgyne Mensch möglich.
Das Verhältnis der Geschlechter ist in Bewegung. Das ist gut so. Weil es Ausdruck der Bedürfnisse von heutigen Frauen und Männern ist, von Müttern und Vätern, von modernen Menschen.
Gerade je globalisierter, je transnationaler, je stärker die Welt und wir damit auch in Bewegung geraten, sei es nur in Anführungszeichen, dass wir das in den Medien wahrnehmen, uns mit Konstellationen beschäftigen und beschäftigen müssen, regionaler Art, nationaler Art, kultureller Art, die wir vielleicht bislang nicht kannten, umso stärker wird deutlich, dass eben auch ja, Männlichkeiten und Weiblichkeiten kulturell und regional spezifisch sind. Und darin aber immer auch nochmal durchkreuzt von Bildung und von vielen anderen Fragen.
Diese Veränderungen machen aber auch Angst, destabilisieren, überfordern. Was die einen begrüßen und als Inbegriff moderner, vielfältiger Gesellschaften verstehen, erzeugt bei anderen Widerstände, die heute sehr explizit formuliert werden.
Manche Menschen mit Gebärmutter. Ob wir das jetzt als Frau bezeichnen wollen, ist tatsächlich die offene Frage.
In diesem kontroversen Chor verteidigt Elisabeth Badinter unerschütterlich die Gleichheit und Vielfalt der Geschlechterrollen.
Dem Punkt nicht gleichberechtigt.
Il faut dire aux jeunes femmes qu'il y a un risque.
Darin könnte sie manchmal differenzierter sein oder aufmerksamer für all jene Teile der Welt, die noch stark von patriarchalen Ordnungen geprägt sind und in Zeiten der Globalisierung und Migration unsere Gesellschaft herausfordern.
Als Anstifterin von Diskussion, Streit und Diskurs ist und bleibt Elisabeth Badinter aber eine wichtige Stimme des aktuellen Feminismus.
Sie legt da immer wieder den Finger in bestimmte Wunden oder zeigt auf bestimmte Probleme und kann damit Debatten anfeuern.
Sie hörten Elisabeth Badinter für die Gleichheit der Geschlechter von Stefanie Metzger. Es sprachen Katja Amberger, Andreas Neumann und Rahel Comtesse. Technik Roland Böhm. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.